dann gehen wir direkt rüber und weiter in unsere Predigtreihe. So, ich habe mir hier noch ein Wasser mitgenommen. Das kann sein, dass ich das heute mal brauche. Awake my soul. Wir sind heute schon im dritten Teil dieser neuen Predigtreihe. Und ich möchte dich ganz kurz mit hineinnehmen, was wir in den ersten beiden Themen bereits behandelt haben. Vor circa 2 Wochen hat Pia gestartet mit dem Thema Raus aus der Höhle. Ich weiß nicht, ob du an dem Tag da warst. Wenn du da warst, wirst du damit jetzt was anfangen können. Ansonsten fragst du dich bestimmt, okay, aus was für einer Höhle muss ich denn jetzt raus? Also, ich lasse es jetzt einfach mal offen, denn das war eine sehr, sehr starke Predigt. Und ich ermutige dich, die wirklich nochmal nachzuhören. Und da gibt es ein Zitat, das wollte ich euch nochmal mit vorlesen. Die Höhle ist der Ort, an dem Gott tote Dinge wiederbelebt. Von John Ortberg, ein Pastor aus den USA. Die Höhle ist der Ort, an dem Gott tote Dinge wiederbelebt. Und das war ein ganz zentraler Punkt auch für unsere Themenreihe Awake My Soul. Manchmal befinden wir uns in solchen Höhlen, wo Gott uns auch begegnet, wichtig ist, nur da wieder rauszukommen. Und ein zweites Thema, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, war das Thema um den Heiligen Geist. Und was das mit Awake My Soul zu tun hat, das solltest du dir auch unbedingt anhören, denn der hat eine ganz, ganz entscheidende Rolle, um unser Herz wiederzubeleben oder auch zu erwecken, dass es neu belebt wird. Und ich ermutige dich, auch diese Predigt nochmal nachzuhören, denn das war so der Einstieg im Prinzip in die nächsten Themen, die wir jetzt hören werden. Awake My Soul, was haben wir uns damit gedacht? Ich möchte euch da ganz kurz mit reinnehmen, was uns als Predigtteam dazu bewegt hat. Wir hatten in der Vorbereitung vor allem 2 Themen, die uns beschäftigt haben. Das eine war wirklich Erweckung, weil wir gemerkt haben bei uns selbst, aber auch bei vielen um uns herum, dass viele ein bisschen müde geworden sind. Auch geistlich so ein bisschen träge und dass man, ich weiß nicht, vielleicht auch durch Corona ein bisschen durchhängt. Und das zweite ist der Wert von geistlicher Gemeinschaft. Das heißt nicht nur einfach so mal irgendwie so gemeinschaftlich zusammenkommen, was auch gut ist, sondern wirklich den Fokus auf geistliche Gemeinschaft. Und daraus hat sich diese Predigtreihe entwickelt, Awake My Soul. Und das kommt so ein bisschen, oder dieser Satz, der kommt aus einem Psalm, den König David geschrieben hat. Und ich lese uns mal 2 Verse davon vor. In Vers 8 in Psalm 57 heißt es, ich habe wieder neuen Mut bekommen, o Gott. Ja, mein Herz ist zuversichtlich. Ich will singen und auf der Harfe spielen. Wach auf, meine Seele. Harfe und Zither wacht auf. Ich will aufstehen noch vor der Morgenröte und sie wecken durch unser Spiel. Und dieser Psalm, den haben wir in der ersten Predigt schon gehört, weil das ist der sogenannte Höhlenpsalm. David schreibt diesen Psalm in einer Höhle, also er dichtet ein Lied, obwohl er von König Saul gerade verfolgt wurde. Das heißt, von den äußeren Bedingungen war es eigentlich nicht unbedingt optimal. Er hatte auch Angst, dass er sterben wird, denn Saul wollte ihn umbringen. Und trotzdem richtet er sein Herz neu aus und sagt, wach auf, mein Herz! Wach auf, mein Herz! Und genau diesen Gedanken, den wollen wir auch wirklich euch und auch uns alle zusprechen in dieser Predigtreihe. Awake my soul, wach auf mein Herz. Und darum geht es. Es geht nicht immer nur darum, dass wir da sind und beten. Gott, du musst etwas in meinem Herz jetzt tun. Erwecke mein Herz, beleb etwas Neues. Sondern manchmal heißt es auch wirklich aufzustehen und sagen, wach auf mein Herz. Gott hat uns so viel gegeben, dass wir loslegen können. Dass wir aufstehen können. Und David hat das hier schon verstanden und deswegen hat er sein Herz ausgerichtet mit Anbetung. Mit Anbetung. Trotz der schwierigen Umstände hat er gesagt, ich bleibe hier nicht stehen, sondern hat gesagt, wach auf mein Herz, ich will heute den Herrn loben und ihn anbeten und meinen Blick auf ihn richten. Und darum wird es schwerpunktmäßig gehen. Natürlich darfst du das auch als ein Gebet aussprechen. Awake my soul, also belebe mein Herz. Und ich glaube, Gott ist so gut, dass er auch das immer wieder tun wird. Aber wir müssen lernen zu schauen, was unsere Verantwortung ist, was unsere Aufgabe ist und was die Dinge sind, die nur Gott in unserem Leben tun kann. Und in dieser Predigtvorbereitung hat uns vor allem Apostelgeschichte Kapitel 2 beschäftigt. Wenn du dich da ein bisschen mit auskennst, mit der Apostelgeschichte, dann weißt du, dass das die Entstehung der ersten Gemeinde ist. Und Olga hat letzte Woche über den Heiligen Geist gesprochen, der auch zur Umkehr führt. Denn darum geht es auch in den ersten oder in der Mitte von dem, von Apostelgeschichte 2. Und ein bisschen später kommt der Vers Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo es um die erste Gemeinde geht. Und da heißt es, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, die Gemeinschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also hier sind vier Dinge, die das Leben der Christen wirklich prägte, und damit haben die sich immer wieder auseinandergesetzt. Sie haben sich sogar Tag für Tag in den Häusern getroffen, um genau das auszuleben. Und ein bisschen später in Vers 46 heißt es dann, und ihre Zusammenkünfte waren geprägt von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Also ich finde, das hört sich nach wirklich Leben an, das hört sich nach aufgeweckt an, und genau darum geht es. Und deswegen werden wir uns jetzt in den nächsten Wochen mit diesen Themen auseinandersetzen, mit der Lehre der Apostel, mit Gemeinschaft, das Mahl des Herrn und auch das Gebet. Und heute wird es um die Lehre der Apostel gehen, okay? Die Lehre der Apostel. Da werden wir jetzt einsteigen. Und hier heißt es in dem Text, sie waren beständig in der Lehre der Apostel. Ich weiß nicht, was für dich Beständigkeit ist. Ich weiß nicht, in welchen Themenbereichen du deines Lebens extrem beständig bist. Ich glaube, also ich bin nicht so der beständigste Typ, muss ich sagen. Aber sie waren beständig da drin. Das heißt, immer wieder haben sie sich damit auseinandergesetzt. Und gerade zu dem Beginn haben sie sich wirklich täglich getroffen. Okay, aber was ist denn die Lehre der Apostel? Was lehrten denn so die Apostel? Ich möchte das mal grob überschreiben, wirklich mit Gottes Wort. Natürlich haben die Apostel Gottes Wort und ganz besonders das Alte Testament ausgelegt. Denn das Neue Testament, so wie wir das heute haben, das hatten die ja noch gar nicht vorliegen. Das ist ja aus den Lehren der Apostel entstanden. Und wurde dann erst aufgeschrieben. Das heißt, die Apostel haben das Alte Testament ausgelegt. Sie haben Bezug genommen auf die ganzen Prophezeiungen, die schon längst da waren, und haben es auf die ersten Christen angewendet. Und warum das so wichtig ist, Gottes Wort so wichtig ist, da möchte ich uns nochmal ein paar Verse einfach mitgeben. Das erste ist Hebräer 4, Vers 12. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist in deinem Alltag. Ich vergesse das manchmal. Aber Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Es ist lebensspendend. Als Gott die Erde erschuf, sprach er. Das heißt, er benutzte seine Worte, um etwas zu kreieren. Er ist ein Schöpfer. Und er hauchte den Menschen den Odem des Lebens ein. Und er sprach, es war sehr, sehr gut. Und Gottes Worte sind lebendig und sind voller Kraft. Und das auch noch heute. Ein zweiten Vers, den ich euch mitgeben möchte. 2. Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben, und sie soll unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie Gott es gefällt. Sie soll uns unterweisen, aber sie hilft uns auch, Dinge zu sehen, die in unserem Leben vielleicht gerade gar nicht gut laufen, die uns manchmal gar nicht so bewusst sind. Und sie soll uns auch helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie Gott sich das auch für unser Leben gedacht hat. Oder einen alten, bekannten Vers, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Oder eine alte Übersetzung, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Weg. Das heißt, Gottes Wort möchte uns den Weg leuchten in Dunkelheit, in Finsternis, da wo wir nicht wissen, wo kann ich lang gehen, wo kann ich mich verletzen, wo ist Unsicherheit da. Gottes Wort möchte uns einen Weg weisen, ein Licht sein auf diesen Weg und es ist so gut. Einen weiteren Vers habe ich noch mitgebracht und dann reicht es auch erstmal. Matthäus 4, Vers 4. Da heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorkommt. Und Jesus sagt dieses innerhalb einer Versuchung, wo er vom Satan versucht wird und er sagt, ey, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also nicht nur von den materiellen Dingen, sondern etwas, was viel, viel wichtiger ist, Gottes Wort. Das Wort, was aus seinem Mund kommt, das ist mindestens genauso essentiell wichtig wie das Brot, was wir zum Leben brauchen. Okay, einfach nur ein paar Dinge, wir haben noch viel, viel mehr davon in der Bibel, warum Gottes Wort so wichtig ist und auch wenn wir uns die Lehre der Apostel angucken, warum das so gut ist und warum die immer wieder das auch gepredigt haben. Aber das möchte ich, dass wir das für uns ganz kurz festhalten. Gottes Wort ist gut, es ist lebendig, es will uns den Weg weisen, es ist wie ein Licht, es will uns helfen und ist einfach voller Leben. Und deswegen hat das auch so viel mit unserer Themenreihe zu tun. Awake my soul. Es ist gut. Es ist so, so wichtig. Und deswegen blieben sie beständig in der Lehre. Sie blieben beständig in der Lehre, weil sie wussten, das Wort Gottes ist gut. Es ist gut für mein Leben. Ich glaube, in unserem Alltag, vor allem wenn es so schnelllebig ist, ich merke das bei mir selber, mein Alltag ist momentan irgendwie auch so schnelllebig und man denkt so, boah, wie die Zeit einfach vorbeirennt. Und gerade da vergesse ich das häufig. Wie gut Gottes Wort eigentlich ist. Und ich versuche das irgendwie anders zu kompensieren. Ich versuche dann irgendwelche anderen Dinge erstmal zu tun, anstelle das zu nehmen, was doch schon längst da ist. Awake my soul. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht betest du eher, ey Gott, ich möchte, dass du mein Herz wieder belebst. Gerade in Zeiten, wo so eine Dürre da ist, wo man sich geistlich auch nicht so gut fühlt und denkt so irgendwie, oh, mir fehlt da vielleicht die Power und mein Herz ist so ausgelaugt. Vielleicht betest und wartest du und es passiert gar nichts. Und ich möchte dir heute einen Gedanken dazu mitgeben. Denn ich glaube, du brauchst nicht immer etwas Neues, damit dein Herz belebt wird. Manchmal ist es gut und wir brauchen genau das, dass etwas Neues hineinkommt. Aber weißt du was? Wir brauchen das nicht immer, weil Gott hat uns ganz viel gegeben, was wir einfach in Anspruch nehmen dürfen und neu in unseren Alltag integrieren sollten. Und das ist ein Gedanke, den ich uns gerne heute mitgeben möchte. Es muss nicht immer was Neues sein. Manchmal müssen wir einfach nur einen Schritt zurückgehen und das nehmen, was bereits da ist. Das neu entdecken, was Gott uns schon längst gegeben hat. Und dazu möchte ich mit euch eine Geschichte angucken. Nämlich eine Geschichte von einem König in der Bibel, nämlich König Josia. Und du kannst diese Geschichte gerne nochmal nachlesen. Die steht in 2. Könige Kapitel 22 und 23 und auch in 2. Chronik Kapitel 34 und 35. Ich werde das nämlich nicht vorlesen, das ist zu viel. Ich werde es ein bisschen nacherzählen. Aber wenn du das gerne nochmal nachlesen möchtest, kannst du das natürlich gerne tun. 2. Könige 22 und 2. Chronik 34. Wir befinden uns in einer Zeitepoche der Könige von Israel. Wir kennen so die Geschichte von König David, einer der großen Könige im Reich Israel. Und er hat das Reich geeint. Also es waren ja Stämme von Israel, 12 Stämme, und sie waren unter der Herrschaft eines Königs. Und der letzte König, der Israel wirklich so geeint hat, war König Salomo. Und danach, nach König Salomo, ging es los, dass sich die Stämme immer mehr zerstritten und Israel teilte sich auf in zwei Reiche, nämlich in ein Nordreich und in ein Südreich. Das Südreich hieß nachher Juda und das Nordreich hieß einfach nur noch Israel. Und das war ungefähr so 930 vor Christus, also eine ganze Ecke bevor Jesus gekommen ist. Und das Nordreich Israel, das wurde im Jahr 722 von dem großen assyrischen Reich erobert. Gott hatte ein Gericht angekündigt und in diesem Jahr rannte das assyrische Reich über Israel und hat es erobert. Das Südreich wurde noch nicht eingenommen, sondern konnte unter König Hiskia standhalten. Warum? Weil Hiskia wieder ein König war, der nach Gottes Willen gefragt hat. Und wisst ihr, das war genau das Problem der Könige. Ich weiß nicht, ob du das Buch der Könige mal gelesen hast. Wenn ja, dann wird dir ein Satz immer wieder auffallen, ziemlich zu Beginn, wenn ein König vorgestellt wird. Entweder heißt es da, er tat, was dem Herrn gefiel, oder er tat, was dem Herrn missfiel. Und die meisten der Könige taten genau das, was Gott missfiel. Sie begangen Götzendienst und verehrten andere Gottheiten, bauten andere Tempel und Altäre und opferten anderen Göttern. Und deswegen hatte Gott auch diese Gerichte angekündigt, weil sie den Weg verlassen hatten, den Gott ihnen gegeben hatte. Und nach dem König Hiskia regierte sein Sohn Manasse, welcher der schlimmste aller Könige war, die in Juda bisher regiert hatten. Manasse war ein sehr junger König und in 2. Könige ist das nachzulesen, wie grausam er war. Es heißt sogar, dass er grausamer war als alle Völker drumherum, die nicht nach Gott fragten. Er opferte sogar seinen eigenen Sohn fremden Göttern. Und Gott kündigte an, dass auch das Südreich erobert wird und auch verschleppt wird, verbannt wird, was auch einige Jahre danach durch das Babylonische Reich passierte, nämlich im Jahr 587 vor Christus. Und genau dazwischen, zwischen König Manasse und der Verschleppung nach Babylon, ist nochmal dieser König Josia. König Josia ist erst 8 Jahre alt, als er König wurde. Meine Tochter Hannah, die ist 8 Jahre alt, okay? Und der ein oder andere kennt sie. In dem Alter ist König Josia oder Josia König geworden über Juda. Das musst du dir mal vorstellen, das ist ganz schön krass. Und König Josia ist der Enkel von diesem grausamen Herrscher Manasse. Er regierte 31 Jahre in Jerusalem und wir lesen dort, dass er dem Vorbild von König David folgte, nämlich er tat, was dem Herrn gefiel. Und im 18. Regierungsjahr, das heißt mit 26 Jahren, wurden bei einer Inventur im Tempel die Gesetzestexte von Mose entdeckt. Das heißt, das Gesetzbuch des Herrn wurde neu entdeckt. Was heißt das für uns? Das heißt, dass sie gar nicht mehr all das, was Gott dem Volk Israel geboten hatte, ausgelebt haben. Und wir können das auch nachlesen, es war eine extreme Vermischung von allen möglichen Religiositäten und Göttern, die verehrt wurden im ganzen Land Israel und auch im Land Juda. Und wir müssen etwas verstehen, etwas aus dem Alten Testament. Gott hat einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Und dieser Bund hat besagt, wenn ihr euch an meine Gebote haltet, dann werdet ihr im Segen leben. Wenn ihr aber meine Gebote verlasst und andere Götter verehrt, dann wird ein Fluch über euch sein. Das heißt, immer dann, wenn das Volk Israel wirklich in Gottes Wegen wandelte, dann hat er sie versorgt. Er hat Frieden geschaffen. Er hat Sieg geschenkt, wenn sie angegriffen wurde. Er war immer an ihrer Seite. Aber wenn sie anfingen, Gottes Wege zu verlassen und auch andere Götter anzubeten, andere Götzen zu verehren, dann kam immer Unheil über sie und Gott hat sie preisgegeben, den Feinden. Und das ist ein Prinzip aus dem Alten Testament, was nicht mehr im Neuen Testament gilt. Okay? Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, weil Gott hat keinen Bund mit uns geschlossen, sondern er hat einen Bund mit Israel geschlossen. Und da komme ich gleich nochmal ein bisschen zu, was das für uns heute im Neuen Testament bedeutet. Und Josia ließ sich aus der Schrift vorlesen. Er ließ diese Schrift holen und sagte, wir müssen gucken, was Gott für uns gesagt und aufgeschrieben hat. Und als er das gelesen hat oder als ihm daraus vorgelesen hat, zerriss er sein Gewand. Er zerriss sein Gewand und das war damals ein Zeichen von einer tiefen Trauer und von einer tiefen Reue. Und er sagt auch, wir haben den schweren Zorn des Herrn auf uns gezogen, weil unsere Vorfahren die Anordnungen nicht befolgt haben, die in diesem Buch stehen. Ja, und hier kommt eine Erkenntnis auf einmal über König Josia, weil er merkt, boah, das, was wir momentan leben, das ist ja voll konträr zu dem, was Gott uns eigentlich gesagt hat. Aber die haben das gar nicht gecheckt. Es war schon irgendwie so normal. Ja, es gab halt diese Götter, es gab diese Altäre und jeder hat das gemacht und dies gemacht. Und es war schon irgendwie ein Teil der Kultur in Israel. Und erst als diese Texte vorgelesen wurde, wurde es diesem König bewusst, ey, wir sind auf dem Holzweg. Das Gericht, was Gott angekündigt hat, das kommt. Es ist nicht mehr abzuwenden, aber wir sind selbst schuld. Und Josia erkennt das und bereut es und bittet Gott auch um Vergebung. Und Gott erhört auch Josias Gebet. Er nimmt zwar das Gericht nicht zurück, aber er verspricht Josia, dass es nicht unter seiner Herrschaft passieren wird. Und Josia erlebte nochmal, und Juda erlebte nochmal ein paar Jahre eine Zeit des Friedens. Und was interessant ist, hier passiert nochmal ein kleiner Wendepunkt in der Geschichte von Juda, also von dem Südreich. Eine kleine Reformation, eine Erneuerung, eine Wiederherstellung. Josua versammelte das ganze Volk, muss ich dir mal vorstellen, Josua versammelt das gesamte Volk von Juda und er ließ das gesamte Gesetzestext oder den gesamten Gesetzestext des Herrn vorlesen. Okay, ich weiß nicht, wie beständig du bist im Bibellesen. Ja? Ich weiß auch nicht, ob dir es schwerfällt, mal ein bisschen länger zu lesen. Aber hier wurde die gesamten Gesetzestexte, das heißt die Tora, die fünf Bücher Mose, sie wurden vorgelesen vor dem ganzen Volk. Das ist nicht wenig. Das hat auch ein bisschen gedauert. Und das hat sie betroffen gemacht. Und das ganze Volk mit König Josia, sie schlossen einen Bund mit Gott und jeder verpflichtete sich, nach Gottes Geboten zu leben. Und ich habe euch da mal einen Vers mitgebracht. Da heißt es nämlich dann, wir wollen wieder dem Herrn gehorchen von ganzem Herzen und mit aller Hingabe wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Das ganze Volk schloss sich diesem Versprechen an. Sie wollen Gott mit ganzem Herzen und mit aller Hingabe wieder gehorchen. Vielleicht kennst du diese Worte aus dem Neuen Testament, da gucken wir gleich auch nochmal rein. Wir wollen nach seinem Gesetz leben und auch die Bundesbestimmungen, ja, auch hier Bundesbestimmungen einhalten. Das heißt, der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, da wollen sie wieder reingehen. Okay, ein Versprechen ist ja erstmal richtig gut. Ja? Nur ein Versprechen ohne Konsequenz ist erstmal komplett leer. Das heißt, wenn jemand verheiratet ist und einen Bund schließt, den Ehebund schließt, aber danach fremd geht und macht, was er will, dann ist es ja irgendwie leer. Es macht keinen Sinn. Das heißt, es hat auch immer etwas mit Taten zu tun. Und wir lesen auch, dass hier wirklich etwas Heftiges passiert ist, was es so seit vielen Jahren in Juda gar nicht mehr gab. Nämlich König Josia ließ alle Spuren von Götzendienst im ganzen Land entfernen. Und das war nicht nur ein bisschen, für uns ist es heute so ein bisschen schwer vorstellbar, aber das ganze Land, musst du dir vorstellen, war wirklich verseucht von Götzendienst. Es waren so viele Altäre, sogar im Tempel selbst waren verschiedene Gottheiten aufgestellt worden. Riesige Statuen standen dort. Also das müssen wir uns mal vorstellen, das war irgendwie normal. Und Josua entfernt einfach alles. Er verbrannte auch alle Geräte und Einrichtungen für den Gott Baal, die Göttin Aschera und auch das Heer der Sterne, was besonders König Manasse verehrt und angebetet hatte und auch ihn Opfer brachte. Er setzte alle Götzenpriester ab, die von den Königen vorher eingesetzt wurden. Er ließ alle Opferaltäre im ganzen Land niederreißen. Er entweihte die Opferstätte Tophet im Hinnomtal, damit keiner mehr seinen Sohn oder auch seine Tochter dort dem Gott Moloch opfern konnte, also verbrennen sollte. Ja, auch allein diese Vorstellung, dass sowas gab, ist heftig. Und wir verstehen auch Gottes Zorn über sein Volk, was sie alles getrieben haben. Also Josia räumt komplett auf im ganzen Land. Und er vernichtet alles, was auch irgendwo eine Spur von Götzendienst hat. Und das ist krass. Und er übernimmt wirklich Verantwortung. Wir lesen auch, dass er das nicht nur anordnen ließ, wir lesen, er machte das selber. Er reiste umher und er riss alles nieder. Und mich hat vor allem erschreckt, dass das alles irgendwie über die Jahre toleriert wurde, dass das normal war. Irgendwo glaubten sie an den Gott Jahwe, aber nebenbei wurden so viele andere Götter verehrt. Josia endete das im 12. Regierungsjahr. Und all das hatte sich irgendwie als Teil der Kultur in Israel entwickelt. Und wahrscheinlich auch ein bisschen aus Unwissenheit. Was hat das alles mit uns heute zu tun? Und was hat das auch für uns heute mit Awake My Soul zu tun? Ein erstes, was ich dir mitgeben möchte. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Fang an, dich damit auseinanderzusetzen. Hier heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Gott möchte durch sein Wort auch heute zu uns reden. Er möchte zu dir und zu mir reden durch sein Wort. Und er will uns helfen, auf den richtigen Weg zu kommen, so wie wir das auch hier bei König Josia gesehen haben. Er hat nur die Gesetzestexte des Herrn angesehen und durchgelesen und gemerkt, ey, das, was wir die letzten Jahre gelebt haben, war voll falsch. Sie haben das gar nicht vorher so realisiert. Und ich glaube, auch wir können manchmal in Phasen unseres Lebens sein, wo wir leben und denken, das ist doch voll normal und auch voll okay und hören gar nicht hin, wo Gott uns vielleicht Dinge offenbaren möchte und sagen möchte, ey, mein Kind, da, wo du gerade hinläufst, das habe ich nicht vorgesehen für dein Leben. Und deswegen ist so gut und so wichtig, dass wir auch immer wieder uns mit Gottes Wort auseinandersetzen und in der Bibel lesen. Also das erste, Gottes Wort ist aktuell und lebendig. Ein zweites, ein neues Versprechen, eine neue Hingabe. Da, wo Josia das gesehen hat, dass er auf einem falschen Weg war, da hat er ein neues Versprechen Gott gegenüber ausgesprochen. Und lass uns das nochmal kurz lesen. Er und das ganze Volk, sie sagen, wir wollen wieder dem Herrn gehorchen. Von ganzem Herzen und mit aller Hingabe wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und das ganze Volk schloss sich diesem Versprechen an. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, der vielleicht wichtig ist für dein Leben aktuell, wo du ein neues Versprechen und eine neue Hingabe Gott gegenüber aussprechen musst. Und du kannst das ja mal prüfen und einfach schauen, was Gott in deinem Herzen bewegt. Vielleicht sind da auch Dinge, die er aufdeckt, wo du merkst, ey, ich glaube, das sind auch Dinge in meinem Leben, die irgendwie schiefgelaufen sind. Das sind Dinge in meinem Leben, wo ich andere Dinge mit reingenommen habe, die Gott auch irgendwie übertroffen haben in meinem Leben. Und vielleicht ist es auch da an der Zeit, ein neues Versprechen Gott gegenüber auszusprechen. Nicht, dass du die Bundesbestimmung einhalten musst, okay? Wie gesagt, das war Teil des Bundes mit Israels. Aber Jesus hat einen neuen Bund eingeführt. Und Teil dieses neuen Bundes, wo jeder zugehört, auch von uns, die wir eigentlich keine Juden sind, sondern in dem Begriff Heiden eigentlich sind, die dazugekommen sind, gibt Jesus ein neues Gebot. Ja, und wir finden ähnliche Worte. Das schauen wir uns an in Matthäus 22. Jesus sagt dann nämlich selbst, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Und deinen Nächsten wie dich selbst kommt da auch noch mit zu. Und das ist ein neues Gebot, was Jesus uns allen gibt. Das ist das, woran wir uns halten sollen. Und du kannst ja mal gucken, wie es in deinem Herzen aussieht. Und vielleicht ist es dran, auch hier Jesus gegenüber ein neues Versprechen zu machen. Ihn mit ganzer Hingabe und mit ganzem Herzen zu lieben. Das war ein zweites. Und ein drittes, was ich dir mitgeben möchte. Räume aus, was nicht in Ordnung ist. Vielleicht sind Dinge auch in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Dann ist es Zeit, diese Dinge auszuräumen, sie abzulegen. So wie König Josia selbst Verantwortung zu nehmen für Dinge, die im Leben sind, die falsch sind, die nicht in Ordnung sind. Bei König Josia waren es Unmengen an Götzen, die im ganzen Land verstreut waren. Und Gottes Wort, das möchte aufdecken, es deckt auf. Und manchmal sehen wir das gar nicht so präsent, vielleicht nehmen wir das nicht wahr. Deswegen ist es so wichtig, dass du Gottes Wort in dein Leben hineinsprechen lässt. Und ich glaube, heutzutage sind es vielleicht nicht solche Götzen und Opferaltäre oder so. Ich weiß nicht, ob du sowas im Garten stehen hast, ja? Ich vermute mal nicht. Aber ich glaube, wir haben andere Dinge, die wir über Gott stellen, die wir verehren, die wir anbeten. Wo Gott sagen würde, ey, ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich möchte nicht, dass du andere Dinge anbetest. Und du kannst ja mal überlegen, gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, wo du weißt, ey, die habe ich schon lange über Gott gestellt. Die habe ich schon lange über die Beziehung zu Gott gestellt. Ich glaube, was einer der größten Götzen in unserer Zeit ist, ist Stolz. Stolz und Hochmut. Wo wir einfach nur auf das schauen, was uns betrifft. Dass wir nur noch auf ein Selbst schauen. Wir sind sehr egoistisch, wir sind sehr egoistische Menschen. Und ich glaube, dass Stolz wirklich einer der größten Götzen ist, die oft zwischen uns und der Beziehung zu Gott stehen. Vielleicht können das aber auch materielle Dinge sein. Das kann Geld sein, was man hinterher jagt und materielle Dinge. Aber das kann jeder auch für sich selber gucken. Aber wenn du merkst, dass Gott dir etwas zeigt, hey, dann räum diese Dinge aus. Lass es nicht nur bei einem Versprechen, sondern räum diese Dinge auch wirklich ganz konkret aus. Bring das vor Gott, bitte ihm um Vergebung und sag ihm das wirklich nochmal neu zu, dass du ihn von ganzem Herzen lieben möchtest mit aller Hingabe. Okay, das waren diese drei Gedanken, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Ich habe noch einen Action Point für dich, den du jetzt in dieser Woche ganz konkret auch tun kannst. Der ist gar nicht so kompliziert. Fang an, in der Bibel zu lesen. Ja, es ist manchmal so einfach und ich glaube, gerade diese einfachen Dinge fallen uns manchmal so, so schwer. Das betrifft natürlich nicht nur das Bibellesen, es betrifft das Gebet, da wird es nochmal ein extra Thema zu geben, aber heute geht es ganz, ganz konkret um Gottes Wort, meinetwegen die Lehre der Apostel. Fang an, dich mit Gottes Worten auseinanderzusetzen. Ja, schlag deine Bibel auf. Du kannst natürlich auch immer eine Bibel-App nehmen, irgendwelche Bibellesepläne, aber ich ermutige dich, nimm eine Bibel in die Hand, schlag sie auf, schreib da rein, markier irgendwas, was dir auffällt, bete darüber und lass zu, dass Gott in dein Leben hineinsprechen darf. Und ich möchte dich segnen zum Schluss mit ein paar Versen aus Jeremia Kapitel 17. Dort beschreibt der Prophet Jeremia, wie es Menschen geht, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Okay, und ich möchte dir das einmal vorlesen. Lass uns dazu aufstehen. Jeremia 17, Vers 8. Also, Kontext, alle, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Und dann heißt es hier, sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hinausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze, ihr Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie keine Not. Sie hören nie auf, Frucht zu tragen. Und damit möchte ich dich segnen, dass genau das auch heute und in dieser Woche über deinem Leben steht. Ich danke dir, guter Vater, für diesen wunderbaren Tag und diesen herrlichen Morgen. Ich danke dir, dass du ein Gott voller Güte und voller Gnade und voller Liebe bist. Und du hast so viele gute Gedanken über uns und über unser Leben. Und ich danke dir, dass dein Wort auch heute noch gilt. Und wir wollen dir neu vertrauen. Wir wollen auf dein Wort hören und schauen, was du uns zu sagen hast. Dein Wort ist wie ein Licht auf unserem Weg. Und wir wollen dir erlauben, in unser Herz und unser Leben hineinzusprechen, da wo wir vielleicht auf falschen Wegen gelaufen sind. Und ich möchte dich segnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass dass dein Leben aufblüht, dass Frische hineinkommt, dass deine Blätter immer grün bleiben und dass du Frucht trägst, dass andere Menschen an dir ja ganz neue Kraft schöpfen können, weil Jesus in deinem Leben ist. Amen.